English Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio, Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Heute ist Samstag, der 30. Mai. Am Mikrofon begrüßt Sie Jakub Kukla. Herzlich willkommen zu unseren Themen der Woche. Wir wollen die wichtigsten Ereignisse der letzten Tage zusammenfassen, kommentieren. Heute zusammen mit Dr. Marzenna Gus-Vetter, Politikwissenschaftlerin und Expertin bei Visegrad Insight und Team Europe Direct. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir schauen zuerst auf die polnisch-ukrainischen Beziehungen. Polen hat die Benennung einer ukrainischen Militäreinheit nach den Helden der UPA verurteilt. Das Außenministerium in Warschau erklärte, die Entscheidung werde eindeutig negativ bewertet. Sie verletze die Erinnerung an die Opfer der ukrainischen Aufstandsarmee und schade dem Dialog zwischen Polen und der Ukraine. Die Ehrenname wurde einer Einheit der ukrainischen Streitkräfte per Dekret von Präsident Wołodymyr Zelensky verliehen. Die Reaktion der polnischen Seite hätte man doch vorhersehen können oder sogar vorhersehen müssen. Wieso also hat sich Zelensky Ihrer Ansicht nach für diesen Schritt doch entschlossen?
Ja, das hat alle in Polen, sowohl Politiker, aber auch in der Gesellschaft, viele Leute sehr, sehr stark unangenehm, würde ich sagen, überrascht, denn das ist ein Thema, also die Wołynien-Verbrechen, die von ukrainischen Nationalisten noch während des Zweiten Weltkrieges an der polnischen Bevölkerung, wo über 100.000 brutal ermordet wurden, das ist ein Thema, welches sozusagen seit Jahrzehnten zwischen der Ukraine und Polen hängen bleibt und wo man bis heute ja auch keine endgültige Lösung gefunden hat, zum Beispiel in Bezug auf die Würdigung dieser Opfer oder die Exhumierung der Leichen. Aber es gab einen verstärkten historischen Dialog doch in den letzten Jahren. Selbst kürzlich gab es in Lublin eine polnisch-ukrainische Historikerkonferenz, sodass der ukrainischen Seite das eigentlich bewusst sein müsste, wie schwierig dieses zu verarbeiten ist für die polnische Seite. Und jetzt die Würdigung des Nationalisten und mit den Faschisten zusammenarbeitenden der UPA-Aufständischen und deren Führer Stefan Bandera, das ist natürlich für viele hier ein Schock, ja, vor allem weil das ist ja nicht verarbeitet worden. Und warum Zelensky sich dazu entschlossen hat, nun, es ist für mich irgendwie eigentlich kaum zu glauben, dass er nichts davon gewusst hat. Also ich denke, nach so vielen Jahren und so vielen Kontakten mit Polen, ich denke, das ist wohl schon irgendwie auch bei ihm hängen geblieben, was das für die polnische Seite bedeutet. Möglicherweise wollte er dadurch an den nationalen Stolz der Ukraine appellieren, und zwar weil diese Aufständischen unter Bandera, die haben ja auch gegen die Vereinnahmung der Ukraine durch die Sowjetunion sehr stark protestiert. Also sie waren sehr nationalistisch, ukrainisch und antirussisch. Und ich kann mir das nur so vorstellen, dass er hier vor allem an die antirussische Haltung der Bandera und von Bandera und von der UPA gedacht hat und weniger sich jetzt an dem polnischen Leid orientiert hat. Aber nichtsdestotrotz, also für mich ist das einfach eine unnötige politische Entscheidung, vor allem weil er ja auch eine Eliteeinheit des ukrainischen Militärs damit benannt hat. Also es ist schon nicht irgendwie eine Einheit, und damit natürlich hat er aufs Spiel gesetzt überhaupt die Haltung zu der Ukraine, zu dem Krieg hier in der polnischen Bevölkerung, die ja in ihrer Position gegenüber den Ukrainern natürlich immer weniger positiv ist, als das zu Beginn des Krieges war, 2022.
Was auch eine natürliche Tendenz ist, einfach. Sie haben gesagt, dass das in Polen auf Unmut gestoßen ist, zumal dass in den letzten Jahren die Ukraine letztendlich Exhumierungen der polnischen
Leichen also es gab einen Beginn der Aufarbeitung.
Ja, es sieht so aus, als ob das endlich beide Seiten in den Griff bekommen hätten und plötzlich eine solche Entscheidung. Das polnische Außenministerium hat reagiert, auch Staatspräsident Karol Nawrocki kündigte an, dem ukrainischen Staatspräsidenten den Orden des Weißen Adlers aberkennen zu wollen. Wenn Sie auf diese Auseinandersetzung schauen, glauben Sie, dass man sich in Moskau freut?
Ja, in Moskau freut man sich immer, wenn es zu irgendwelchen Unstimmigkeiten kommt zwischen der Ukraine und Polen und die russische Desinformationskampagne, die ja nonstop läuft, die zielt es ja auch darauf ab, vor allem in der polnischen Bevölkerung Unmut und Widerwillen und Kritik an der Ukraine zu sehen. Ja, also zum Beispiel gibt es da auch sehr viele Falschmeldungen, dass angeblich Ukrainer in Polen zu viel Sozialversicherung bekommen und dadurch die Polen sozusagen in Schlangen für Arztbesuche anstehen müssen. Das ist ja alles Unsinn, was da geredet wird, denn dadurch, dass über 1 Million Ukrainer in Polen arbeiten, sie tragen sehr stark zum polnischen Bruttoinlandsprodukt bei. Sie zahlen hier Steuern, sie erfüllen Arbeitsstellen, für die man sonst keine Arbeitskräfte hätte, und sie haben sich sehr gut hier in die polnische Bevölkerung integriert. Aber immer wieder, wenn es zum Beispiel seitens der polnischen rechtsorientierten Nationalisten, Populisten hier zu einer Kritik an den Ukrainern kommt, also zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendein Ukrainer begeht irgendein Verbrechen in Polen, ja, also ich meine, tagtäglich begehen tausende Polen Verbrechen, und das ist ein Ukrainer, dann wird das sofort sehr stark kommuniziert, hervorgehoben. Also denke ich schon, dass das Abwasser natürlich ist auf die russische Propaganda. Aber jetzt noch zu Präsident Nawrocki. Nun, ich finde, er hat wieder überreagiert. Denn sein Ziel ist es, sich beliebt zu machen bei den Rechtsextremen in Polen, die ja bekanntlich sehr anti-ukrainisch sind und die Gegner sind der Präsenz der Ukrainer hier in Polen. Und im Hinblick auf die Wahlen nächstes Jahr möchte er sich auf sicher profilieren und dort also auch Freunde gewinnen bei den Rechtspopulisten. Also jetzt dem ukrainischen Präsidenten diesen Orden jetzt wegzunehmen. Der Orden wurde ihm verliehen von dem früheren Präsidenten Duda 2023. Also das wäre absolut meiner Ansicht nach eine Überreaktion. Außerdem bräuchte Nawrocki dazu auch eine Zustimmung des Ministerpräsidenten Tusk, was er sicher nicht bekommt. Also ich finde, es ist ein Aufbauschen, ein unnötiges Aufbauschen eines Vorgangs, eines Ereignisses, das sicherlich nicht zur Freude der polnischen Bevölkerung hier beiträgt oder zur Unterstützung der Ukraine. Und ich hoffe, Selenskyj wird das auch irgendwie mittlerweile verstanden haben. Aber dennoch, wir haben Krieg, die Ukraine beschützt uns. Ja, sie kämpft jeden Tag auch für unsere Freiheit. Also ich finde, ein unnötiges Aufbauschen dessen und Überreagieren ist sicherlich nicht dienlich heutzutage.
Ja, obwohl die Entscheidung des ukrainischen Präsidenten, die Benennung der ukrainischen Militäreinheit nach den Helden der Opa aus polnischer Perspektive absolut unnötig und
absolut, schädlich. Ja, das stimmt, das stimmt.
Innerhalb der Europäischen Union wachsen die Differenzen über einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine. Nachdem ein bisheriges Veto Ungarns voraussichtlich wegfallen könnte, das wissen wir noch nicht hundertprozentig, treten nun Vorbehalte anderer Mitgliedstaaten deutlich hervor, insbesondere aus Frankreich und aus Deutschland. Haben sich einige EU-Mitglieder bislang hinter der Blockade aus Budapest versteckt?
Ja, ich denke, man muss hier unterscheiden zwischen dem, was Ungarn blockiert hat, und zwischen dem, was Präsident Zelensky vorschwebt. Und zwar, Ungarn hat überhaupt den Beginn der Verhandlungen, der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine blockiert. Und wie man jetzt hört, auch der neue Ministerpräsident in Ungarn hätte jetzt auch in Brüssel bei seinem Besuch gesagt, dass er für den Beginn der Verhandlungen nur dann seine Zustimmung geben wird, falls die ukrainische Seite die Situation der ungarischen Minderheit in der Ukraine verbessert. Also genau das auch, was Orban gefordert hat. Denn man muss sagen, die mit der Ukraine sozusagen, man hat diesen Beitrittsprozess sehr theoretisch eröffnet, aber es finden bislang noch keine Beitrittsverhandlungen statt. Und das ist natürlich wichtig, dass sie beginnen. Das ist das eine. Und da wollen auch alle EU-Länder außer Ungarn, dass diese Beitrittsverhandlungen beginnen. Wo es brenzlig wird, ist natürlich das Datum, denn Präsident Zelensky hat eine Forderung auf den Tisch gelegt. Er möchte, dass die Ukraine 2027 der EU beitritt. Und das ist natürlich absolut unmöglich. Selbst Polen brauchte viele, viele Jahre, um der Ukraine um der EU beizutreten. Hier ist es klar, was Sie gesagt haben, dass man sich versteckt. Natürlich, man versteckt sich in dem Sinne, dass keiner sich traut, Präsident Zelensky richtig zu sagen, hör mal, das wird nicht laufen. Ja,
so
wir können
einfach ist das
ja
nicht.
So einfach ist es nicht, und wir können die Verhandlungen beginnen, aber und da hat Bundeskanzler Merz, finde ich, einen richtigen Vorschlag gemacht, dass man sozusagen symbolisch sagt, die Ukraine ist mit der EU assoziiert und kann an bestimmten Gremien und bestimmten Beratungen teilnehmen ohne Stimmrecht, aber der Verhandlungsbeginn, die Verhandlungen laufen. Natürlich, wie das jetzt rechtlich umsetzbar ist, das ist natürlich eine ganz andere Frage, denn so ein Szenario für eine Erweiterung gibt es bislang nicht. Und da könnten auch die Westbalkanstaaten sagen, also hört mal, seit Jahren verhandeln wir, ja, und jetzt die Ukraine plötzlich bekommt so einen Sonderstatus. Aber politisch gesehen, im Hinblick auf die Position der EU in diesem Ukraine-Russland-Krieg, denke ich, dass das schon eine Signalwirkung hätte. Also man hätte für die Ukraine schon so einen feste Verankerung, sagen wir mal, in der EU realisieren können. Das Problem ist, dass in der Europäischen Union alles, was mit Erweiterungs- und Außenpolitik zusammenhängt, eine Einstimmigkeit einfordert. Und sowohl die Präsidentin der Kommission von der Leyen als auch die Beauftragte für die Außenbeziehungen Kallas sagen, das ist der Hauptpunkt. Ja, also wir müssen davon absehen, denn andererseits kommen wir nicht voran. Das war auch der Fall zum Beispiel bei Nordmazedonien. Nordmazedonien ist bislang nicht in der EU, weil es immer wieder Widerstände gibt von anderen Ländern, ja, wie Griechenland zum Beispiel.
Den Vorschlag von Bundeskanzler Merz hat Präsident Zelensky übrigens abgelehnt. Wie ist die Vorsicht oder Skepsis der deutschen und der französischen Politik in diesem Kontext zu erklären? Und wie sollte sich in diesen Diskussionen Polen positionieren?
Naja, die Deutschen sind erstmal die wichtigsten Nettozahler, die größten Nettozahler in die EU. Und da sie ja sozusagen generell die Deutschen sind mehr Realisten als Träumer. Deswegen denken sie vor allem daran, wie das alles konkret aussehen kann. Und natürlich, die Ukraine ist zu groß, um sie einfach so wie Polen oder Tschechien in die EU aufzunehmen, bei der Beibehaltung der jetzigen EU-Förderpolitik zum Beispiel oder Agrarpolitik. Ja, das Geld gibt es einfach nicht. Der zweite Punkt, es ist ein Staat im Krieg. Ich meine, bei aller Unterstützung für Präsident Zelensky, aber wir wissen nicht, welche politische und wirtschaftliche Politik in der Ukraine nach Ende des Kriegs geführt wird. Wir wissen gar nichts darüber. Das ist einfach nicht so, dass es schon ein gebildeter Staat ist, sondern es ist ein Staat im Krieg. Also es ist eine unheimliche Ungewissheit. Das heißt, was man schon macht, ohne jegliche jetzt Beitrittshilfen und Beitrittsverhandlungen, man gibt der Ukraine sehr viel Geld. Also selbst Polen bei dem Vorbeitrittsprozess hat nicht so viel bekommen wie die Ukraine. Natürlich, die brauchen das Geld für Waffen, aber immerhin, es sind von den EU-Staaten, die EU haftet für die Kredite, die Ukraine bekommt. Also 90 Milliarden Euro für einfach um den Haushalt der Ukraine zu stützen, damit die Menschen dort Renten bezahlen können, damit sie eine Gesundheitsvorsorge haben und damit Ukraine Waffen kaufen kann, das ist schon sehr viel und das ist durch und die erste Tranche von 17 Milliarden Euro wird jetzt gezahlt. Das ist natürlich ob die Ukraine das irgendwann zurückzahlt oder nicht, das sind da alles, wie soll ich sagen, ja, man weiß nicht, weil man nicht weiß, wie der Krieg ausgehen wird. Aber Fakt ist, dass die EU für dieses Geld erstmal haftet. Ohne die Haftung der EU und sozusagen die Sicherung der EU würde die Ukraine auf den Kapitalmärkten doch keinen Euro bekommen derzeit.
Kurz noch zu Polen. Wie sollte die Haltung Polens in diesem Thema aussehen?
Ja, es gab eigentlich keine eindeutige Reaktion auf den Vorschlag des Bundeskanzlers. Der stellvertretende Außenminister, der für EU-Fragen zuständig ist, er hat gesagt, ja, so diplomatisch sich ausgedrückt, so nach dem Motto, ja, das hätte man zur Kenntnis genommen und man sei aber dafür, dass der Erweiterungsprozess in dem jetzigen Rahmen stattfindet. Also de facto hat man das nicht aufgegriffen. Natürlich, Polen hat große Ängste, dass sozusagen mit der Öffnung des EU-Marktes gegenüber der Ukraine die polnische Landwirtschaft leiden könnte und dass die sozusagen die Ukraine so sehr stark in den Markt hier kommen könnte, eben als Konkurrent.
Sie haben gesagt, dass die Europäische Union die Ukraine mit sehr großen, sehr hohen Geldsummen unterstützt, weil sich die Amerikaner aus der Zusammenarbeit doch wesentlich zurückgezogen haben. Und nun wollen die USA laut einem Medienbericht eine schrittweise Reduzierung ihrer militärischen Präsenz in Europa vollziehen. Wie das Portal Politico berichtet, sollen strategische Bomber, Kampfflugzeuge, U-Boote und Kriegsschiffe teilweise aus Europa abgezogen werden. Über die Pläne seien NATO-Verbündete bereits bei einem Treffen von Bündnisvertretern informiert worden. Ist das ein sehr klarer Anreiz für Europa, um endlich mal militärisch für die eigene Sicherheit verantwortlich zu werden?
Ich denke, da dieser Art von Anreiz gab es schon in der Vergangenheit sehr viele, und zwar schon seit der Machtübernahme von Donald Trump. Also er war von vornherein ganz klar in seiner Ansage, dass Europa sich selbst verteidigen sollte und sich vielmehr selbst auch um seine Sicherheit sorgen sollte. Natürlich,
aber das haben viele nicht ernst genommen.
Ja, nein, weil das halt schwierig ist, weil wir in der EU überhaupt nicht darauf vorbereitet sind. Also man hat sich schon sehr auf die das auf die leichte Schulter genommen und es praktisch den Amerikanern die ganze Zeit überlassen, so nach dem Motto, ja, wir tun etwas, aber naja, wenn es ernst wird, dann kommen die Amerikaner, ja. Und das ist jetzt nicht so. Und in der EU hat sich schon viel getan in den vergangenen Jahren. Aber natürlich, wir haben keine gemeinsame Armee, wir haben keine gemeinsame Koordinierung in Bezug auf Waffenkäufe, in Bezug auf Waffenproduktion. Das SAFE-Programm der EU, also das ist wieder eine Kreditaufnahme durch die EU. Das werden die jüngeren Generationen irgendwann mal zurückzahlen müssen, denn wir haben ja nicht nur das SAFE-Programm, wir haben auch das Corona-Aufbauprogramm und das sind ja alles Kredite, die EU aufgenommen hat, weil ihre Wertpapiere der EU als sicher gelten, aber das muss man alles zurückzahlen irgendwann.
Auch wenn sie günstig sind, muss man das Geld zurückzahlen.
Ja, also zum Beispiel aus dem Corona-Fonds müssen wir jetzt aus dem EU-Haushalt fast 40 Milliarden Euro jährlich für die Zinszahlungen bereitstellen. Das ist ja nicht ohne. Also es gibt kein Geld umsonst, so wie das dann oft präsentiert wird. Und ich meine, Deutschland rüstet sehr stark auf. Polen rüstet auf, Frankreich rüstet auf. Wir unterzeichnen Abkommen, also Polen hat jetzt mit Frankreich, mit Großbritannien Abkommen unterzeichnet. Wahrscheinlich wird eine Art Verteidigungsabkommen auch mit Deutschland unterzeichnet werden im Sommer. Aber das sind alles bilaterale Abkommen und es steht in den Sternen, wie die EU oder der EU-NATO-Pfeiler reagieren wird und ob er reagieren wird, falls plötzlich hier Drohnen in Polen oder im Baltikum einschlagen. Ja, das ist liegt alles in den Sternen. Auf die Amerikaner kann man sich jetzt nicht verlassen, auch weil die amerikanische Politik gegenüber Europa auch sehr schwer zu fassen ist. Ja, also Trump sagt heute dies, morgen sagt er jenes, dann zieht er Soldaten ab, dann sagt er, die kommen nach Polen, niemand weiß, woher sie kommen. Also die Ansage ist ganz klar, die EU muss ihre eigenen Streitkräfte und ihren eigenen Pfeiler im Rahmen der NATO sehr stark ausbauen, was ja schon nach und nach geschieht.
Ein Punkt in seinen Reden verändert sich nicht oder in seiner Haltung verändert sich nicht, und zwar Europa müsse seiner Ansicht nach mehr Verantwortung übernehmen.
Aber das ist klar. Ich finde, das gehört zu wenigen Dingen, die ich bei Trump auch unterstützen würde. Das ist absolut so. Ja.
Schauen wir noch auf die polnische Politik. Der Krakauer Oberbürgermeister Aleksander Michalski ist in einem Referendum abgewählt worden. Wie die städtische Wahlkommission mitteilte, stimmten über 171.000 Bürger, also ungefähr ein Drittel der Wahlberechtigten, für seine Abberufung. Die notwendige Mindestbeteiligung wurde erreicht. Er war ungefähr ein Jahr im Amt. Was ist da in Kraków schiefgelaufen?
Ich denke, dass er seine Versprechen nicht gehalten hat. Und zwar die polnischen Städte, die touristisch attraktiv sind, haben mittlerweile ähnliche Probleme wie auch solche touristenanziehenden Städte wie zum Beispiel Barcelona. Ja, also das Problem mit Airbnb-Touristen, ja, die mit ihren Koffern an Wohnungen vorbeirollen und Riesenkrach machen, ja, vor allem morgens oder abends. Dann Parkplätze, ja, also in Krakau muss man immer mehr für Parkplätze bezahlen und sogar auch am Wochenende. Das ist zum Beispiel in Warschau nicht der Fall. In Warschau muss man am Wochenende, sind die Parkplätze in der Stadt frei von Gebühren, bis auf einige ausgenommene Plätze, die aber eher angelehnt sind an irgendwelche besonderen Sehenswürdigkeiten oder Museen. Und in Krakau fanden die Einwohner wollten was dagegen machen, ja, und haben deswegen auch gegen ihn protestiert, dass er in dieser Hinsicht, also bei Anliegen der Anwohner, nichts unternommen hat. Man muss auch sagen, dass in Polen in den letzten Jahren, das ist auch irgendwie so ein Ausdruck, ja, die Demokratie führt auch dazu, dass die Menschen immer bewusster auf ihre Rechte schauen und sich besser organisieren. Und das war zum Beispiel so ein Signal dessen, dass es eine Bewegung gab, die versucht hat, sozusagen eine Zensur zu geben dem Stadtpräsidenten. Natürlich sind da sicherlich auch andere Dinge, politische Dinge mit im Spiel, wer das auch unterstützt hat. Ja, also jetzt versucht die Oppositionspartei da ihren Kandidaten durchzusetzen. Aber es wird allgemein als auch ein Warnsignal an die regierende Koalicja Obywatelska, Bürgerkoalition, gewertet. Man muss sich darum kümmern, wenn die Menschen unzufrieden sind. In Warschau gibt es zum Beispiel an der Weichsel mehrere Clubs und Tanzlokale, die, obwohl sie zum Beispiel auch keine Genehmigung haben, dort überhaupt zu funktionieren, einen Riesenkrach im Sommer verursachen. Ja? Und irgendwann fragt man sich ja, warum tut der Stadtpräsident nicht? Wie kann sowas sein? Ja?
Aber einen Politiker der regierenden Bürgerkoalition in Warschau abzuwählen, das ist eher unvorstellbar.
Ja, Warschau unvorstellbar, aber ist ein kleiner Tropfen, ja, führt auch dazu zu einem Unmut, und Krakau ist ja nicht die einzige Stadt, auch Danzig. Die Städte werden durch Airbnb Touristen und durch auch laute vor allem auch Touristen aus Großbritannien, die mit Billigfliegern ankommen und hier praktisch nur Bier trinken und Radatz machen, gefällt es vielen nicht mehr.
Und die Marktplätze oft als Toiletten wahrnehmen.
Ja, ja.
Glauben Sie, dass es nun in Polen eine Welle von ähnlichen Referenden geben könnte?
Das könnte es geben, aber es wäre natürlich nicht gut, wenn das von der Opposition jetzt in Anspruch genommen werden würde, um das sozusagen politisch auszuschlachten, ja. Denn wo die Auflehnung der Bürger aufhört und die politische Unterstützung beginnt, das ist oft sehr schwer einzuschätzen. Aber so ein Referendum muss man schon organisieren. Man muss schon dafür sorgen, dass einige daran teilnehmen.
Dr. Marzenna Gus-Vetter, Expertin bei Visegrad Insight und Team Europe Direct, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das waren die Themen der Woche aus Warschau. Und das Gespräch finden Sie auch zum Nachhören unter auslandsdienst.pl. Jakub Kukla. Tschüss und auf Wiederhören. Do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 Kilohertz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenja. Wir hören uns.